Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 8. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf Bern einfach. Und auf nebelspalter.ch. Jetzt abonnieren, oder wenn ihr diese Art von Journalismus wollt, unterstützen wollt, könnt ihr auch unseren Unterstützungsbeitrag zukommen lassen. Ihr seht es am Schluss der Shownotes. Jeder Betrag ist nützlich, wenn ihr diese Art von unabhängigem, kritischem, liberalem, zugespitztem, ab und zu lustigem Journalismus wollt. Unterstützen. Macht das. Es ist ein seltenes Gewächs in der Schweiz. Es ist es wert, dass ihr, wenn ihr so denkt, wie wir denken, euch das leistet. Gut, gehen wir gerade in Medias Res. Gestern fantastische Fußballnacht für die Schweiz. Zwar, also das erste Mal, glaube Dominik, ich tue dir nicht zu nahe treten, wenn ich sage, wir beide sind absolute Banausen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich weiss gar nicht, Dominik, bist du eigentlich in deiner Jugend jemals Fußballer gewesen?
Ich bin, jawohl, im FC Frauenfeld ich 3 Jahre gewesen, zusammen mit einem späteren berühmten Nazi-Goli. Ehrlich gesagt, habe ich den Namen gerade vergessen. So berühmt
kann ich nicht. Ist er wieder nicht.
Nein, und relativ erfolglos. Ich bin immer linker Stürmer gewesen, weil es niemand kann dort vorne. Und ich habe, glaube ich, 3 Jahre 1 Goal geschossen oder so. Also, aber es ist an mir kein Nazi-Spieler verloren gegangen. Umso schöner, wenn man zuschauen kann, dass es andere Leute gibt, die es besser können, oder?
Genau. Und ich würde schnell nachtragen, meine Karriere ist noch das grössere Desaster. Ich bin in der Bezirksschule Baden, bin ich am Anfang in der ersten Klasse, bin ich einfach, ich weiss nicht warum, wahrscheinlich weil ich vor allem geredet habe, bin ich zum Goalie bestimmt worden von unserer Klassenmannschaft. Und wer mich kennt, weiss, ich bin nicht der Grösste. Ich bin sicher nicht 1,90. Sicher nicht. Also, birnweicher kannst du nicht sein, als mich zum Goalie machen. Das erste Spiel, das wir gemacht haben, war so katastrophal gewesen. Die haben brüllt vor Scham und Angst. Nein, und seitdem habe ich nie mehr Fußball gespielt. Ich bin wirklich totale Pumpe. Aber ich schaue es auch gern, die Weltmeisterschaft. Ich bin so ein klassischer Sofa-Intellektueller vom Fußball, habe keine Ahnung, aber tue dann gleich, wenn die Höhepunkte kommen, schauen. Und natürlich, ihr wisst, wovon wir reden. Gestern hat die Schweiz, gegen Kolumbien gewonnen mit Ach und Krach und ist dort jetzt seit 1954 zum ersten Mal wieder in der Viertelfinale von einer WM. Und das ist doch etwas, Dominik.
Ja, wir haben den Ruben Vargas, der entscheidende Elfmeterschütz, besonders geehrt als Held des Tages. Einerseits, weil am Anfang ja nicht gar nicht klar war, ob er überhaupt mitspielen kann. Er war am Anfang nicht in der Aufstellung, er ist dann eingewechselt worden. Der Murat Yakin hat das clever gemacht, ihn zu bringen. Er ist ein toller Mensch. Er ist angeschossen worden von gewissen Medien, weil er bekennender Christ ist, bei der International Christian Fellowship mitmacht, auch in einem Grüppli, wo von Fußballern, wo das Christentum damit verbindet. Das findet man natürlich in gewissen Redaktionen ganz, ganz schlimm. Er spielt im Ausland, in Spanien, da muss man sich zuerst mal durchsetzen, beim FC Sevilla. Und ich habe einfach auch gefunden, er hat gestern auf eine Art und Weise gespielt, dass mit einem unglaublichen Willen bei jedem Ball hat er einfach auf den vollen Zug aufs gegnerische Goal. So musst du eigentlich spielen, wenn du unbedingt gewinnen willst. Es hat dann nicht zum Goal gelangt, aber so ist man ins Penaltyschiessen gekommen und dort hat er den entscheidenden Elfmeter verwandelt mit einer Klarheit, mit einem Willen, richtig Vollgas, einfach so ins Netz hinein, dass es unhaltbar war für den kolumbianischen Goalie, der lustigerweise eben auch Vargas geheissen hat.
Genau, und wenn das nicht Gott bestimmt hat, dann weiss ich auch nicht mehr. Also, ich habe jetzt gerade geschaut, den Wikipedia-Eintrag vom Ruben Vargas. Es ist schon unglaublich, dass bevor überhaupt über seine fußballerische Karriere geredet wird, ein langer, langer Abschnitt über sein religiöses Engagement. Würden wir das bei einem Mohammedaner oder bei einem Buddhist machen? Nein. Wir in einem christlichen Land wissen nichts Gescheiteres, als ein religiöses Engagement zu problematisieren, das völlig normal ist. Er ist Christ. Hey, ist im Fall der Mehrheitsglaube in dieser Gegend, wo wir hier leben, seit 2000 Jahren. Bitte schön. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass sich heute Christen müssen rechtfertigen müssen, wenn sie gläubig sind. So krank ist Wikipedia. So krank ist das linksliberale Establishment, das Wikipedia prägt. Und es sind ja dann die gleichen Kreise, die schaurig Freude haben, wenn die Fußballnationalmannschaft von der Schweiz durchkommt. Aber natürlich, wenn Leute, eben zum Beispiel der Ruben Vargas, wo der Vater aus der Dominikanischen Republik kommt und die Mutter ist eine schweizerisch-italienische Doppelbürgerin, wenn jemand aus der Karibik kommt, ja, vielleicht haben die noch gewisses Christentum dort, deshalb ist das vielleicht auch gar kein Zufall, dass er Christ ist, ich weiß es nicht. Aber ich finde das unerträglich. Es ist unerträglich. Man muss es wieder mal sagen. Wir sind doch Christen und wem es nicht passt, soll doch auswandern auf Saudi-Arabien. Gut, Dominik.
Ja, auf der anderen Seite hat man die ägyptische Mannschaft gehabt. Die haben richtig gemeinsam betet, natürlich eben muslimisch. Es gibt ein Film, das kursiert. Aber in diesem Gebet kommt eben vor, dass man Allah tut auffordern, gegen die Juden und gegen Christen. Sie sind so
sicher. Also,
der religiöse Kampf. Und das habe ich noch nie gelesen. Weder im Blick noch irgendwo in einer Gazette. Das wird eben so als Folklore wahrscheinlich angeschaut. Lustig ist auch noch, dass man das ja wirklich so verstanden hat, auch öffentlich. Also bei ihrem letzten Sieg hat ja der ägyptische Trainer hat eine Palästinenser-Flagge umgedreht, was umso absurder ist, weil ja und er hat den Sieg der Palästinenser, dem palästinensischen Volk gewidmet, was umso absurder ist, dass ja die Grenze zwischen Ägypten und Gaza, das ist ja eine von der härtesten Grenzen, die es gibt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob 4, 5 oder 7 Grenzzäune mit Strassen dazwischen und so sind, dass ja niemand von dem solidarisierten palästinensischen Volk auf Ägypten überkommen.
Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist, ein weiterer Gedanke. Ich meine, eben alle die Leute, die Nationalmannschaft jetzt abfeiern, die machen das ja auch auf eine unglaublich patriotische Art. Das muss man sagen, wenn man da die Bilder sieht von der Zürcher Hartbrück, wo man junge Leute sieht mit der Schweizer Fahne rumsäckeln, denkt man, Heimat, stellen Sie mir ein patriotisches Land. Und wahrscheinlich ist es in dieser Generation auch so. Aber der Selbsthass aufs Christentum, aufs Schweizertum, auf alles, wo ihr draussen euer Leben und euren Erfolg verdanken, das geht einem auf die Nerven. Und deshalb mich freut sehr für die Nationalmannschaft, dass sie weitergekommen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, die Schweiz ist mir dann schon noch wichtiger als die Nationalmannschaft. Wir sind hier noch nicht im Römischen Reich, wo wir uns mit Brot und Spielen begnügen. Und ein letzter Punkt noch, der ganz, ganz wichtig ist. Es sind auch die Kreise, die finden, die Schweiz sollte sich am besten gerade auflösen, wo nachher plötzlich das Fähnchen wieder nach dem Wind hängen und unglaublich national werden. Dominik?
Ja, jetzt überlegt sich sogar der Sportminister Bundesrat Martin Pfister. Er prüft, ob er in Kansas City dabei kann sein am Wochenende, wenn dann wirklich der Viertelfinal ansteht. Das wird ein schwieriges Spiel gegen Argentinien. Und ich würde sagen, mal, er muss doch gar nicht prüfen. Martin Pfister, komm doch ins Flugi und geh auf Kansas City. Kannst ja noch zum Beispiel irgendwie bei einem Hersteller vom F-35 oder von einem Patriot noch vorbei fragen, ob irgendwo noch ein Fixpreis rum ist oder so irgendwie. Man kann ja das noch verbinden, so wie es der Guy Parmelin gemacht hat. Er hat ja eine ganze Tour durch die USA und durch Mexiko gemacht. Er war bei dem Spiel letzte Nacht in Mexiko und hat von dort aus mitgefiebert und mitgefähnt. Aber ich denke wirklich, Martin Pfister, Gang auf Kansas. Es muss jemand von uns dort sein.
Genau, und es zeigt natürlich auch, ohne dass ich das jetzt genau abgeklärt habe, der Wahnsinn von unserer Medienkommunikationsdemokratie. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich etwas so gelaufen, Dominik, du kennst es. Todsicher haben heute ein paar Journalisten angerufen im VBS und gefragt, ja, geht jetzt der Martin Pfister? Genau. Und im VBS haben sie sich da gar noch nie überlegt. Der Pfister selber hat sich wahrscheinlich auch nicht überlegt. Und was meint man denn? Dann tut man in der Kommunikationsabteilung, nachdem man 4 Sitzungen gemacht hat und eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, tut man dann sagen, wir prüfen das. Sie können nicht den Pfister anrufen und sagen, Pfister, gehst du oder nicht? Nein, sie müssen jetzt das 3 Jahre prüfen und das Spiel ist dann schon vorbei, wenn das geprüft worden ist. Nein, es ist einfach absurd. Da muss man doch gar keine Auskunft mehr geben. Das ist doch Kommunikation für nichts. Was wollen wir wissen, über das prüft? Ich könnte ja einfach sagen, wir sagen nichts, weil wir wissen es nicht. Ja gut, aber ich finde auch, Martin Pfister gehört dorthin. So sagt Guy Parmelin und bitte, Martin Pfister oder Guy Parmelin, bitte mit dem Hütchen. Bitte, wie heisst es schon wieder? Great since 1291. Das ist genau, was wir sehen wollen bei Martin Pfister. Das würde Mitte schaurig gut tun, wenn auch Mitte, wo Gott verdeckt auf die Partei war von der Stammland, wenn die wieder mal zu 12,91 würde stehen und würde sagen, 12,91 finden wir geil. Wir finden es geil. Ich sage es jetzt extra in der Jugendsprache, damit ihr alle das versteht draussen.
Der Pfister ist nicht so jung, Markus.
Nein, der Pfister nicht, aber die Jungen, die jetzt auch Patriotismus entdecken, es ist ja, genau. Geil, das Hütli. Nein, müsst ihr wirklich sagen. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Weniger lustig, weniger... ja, emotional, es geht um Kautionspflicht. Das tönt schon hure brutal. Dominik, wo geht's?
Ja, auf Gefahr hin, dass jetzt alle gerade abschalten. Nein, ist eine spannende Geschichte von srf.ch, oder? Die Rahmenverträge, die sind ja jetzt in den Kommissionen gewesen und die Medienmitteilung von den Kommissionen, die haben ja auch nichts enthalten. Also es ist wirklich, es steht ja nichts drin. Und der Philipp Burkhardt, SRF, hat jetzt herausgefunden, einen Entscheid, der ziemlich brisant ist. Es gibt ja die Kautionspflicht. Also wenn eine Firma aus dem Ausland in der Schweiz kommt, Aufträge ausüben, dann muss sie eine Kaution hinterlegen für den Fall, dass sie eben dabei etwas falsch macht, weißt, irgendwie arbeitsrechtliche Sachen, Verstöße macht und so, dass man sozusagen wie die Bußgeldecke abzieht. Ich tue jetzt das ein bisschen verkürzt beschreiben. Das ist nicht mehr zulässig. Wir müssen also den Lohnschutz, die Kautionspflicht müssen wir lockern. Das Kautionspflicht darf man nur noch haben bei Firmen, die schon mal gegen Lohnvorschriften verstoßen haben. Das heisst also, einmal darf man in Zukunft gegen Lohnvorschriften verstoßen. Und jetzt hat der Werner Salzmann, Ständerat vom Kanton Bern für die SVP, hat in der Kommission einen Antrag durchgebracht, dass man die Lockerung vom Lohnschutz nicht macht. Oder? Also der Lohnschutz hat eigentlich etwas gemacht, was die Gewerkschaft und die Linke und die Grünen müssten toll finden, oder? Und das ist aber ein Verstoß gegen das Freizügigkeitsabkommen. Und jetzt drehen natürlich alle durch, oder? Weil dann hätten wir in der inländischen Gesetzgebung einen Widerspruch zu dem Abkommen. Und der Arbeitgeberverband sagt, jawohl, man muss das Lohnschutzpaket integral zusammenhalten, oder? Sogar der Gewerkschaftsbund sagt, ja, wir haben das Lohnschutzpaket mit den Arbeitgebern ausgehandelt, oder? Das Paket muss vom Parlament gut geheißen werden, oder? Obwohl, es wäre ja noch besser für die Arbeitnehmer im Land. Das ist ja der Trick. Und der Salzmann sagt einfach, ja, also, ihm sei schon bewusst, dass es dann Widerspruch gibt, aber man muss doch die Vorlage nicht ins Parlament bringen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen Änderungsantrag einzubringen. Der Bundesrat soll halt mit der EU neu verhandeln. Der Lohnschutz sei wichtig. Und das ist einfach, da sieht man den Mechanismus von diesen Verträgen. Um das geht es mir. Ihr seht, wir können gar nicht mehr normal darüber reden, was für Lohnschutz wir wollen. Es ist im Freizügigkeitsabkommen drin, dass wir die Art von Lohnschutz, wie wir sie bisher hatten, nicht mehr dürfen haben. Und dann gilt das.
Und es zeigt natürlich das Elend der Gewerkschaften, weil sie jetzt etwas unterstützen oder besser gesagt, sich wehren gegen etwas, was sie immer wollen, verrecken. Und der Pierre-Yves Maillard, der ja eigentlich, wie wir wissen, eigentlich ein Skeptiker ist von diesen Rahmenverträgen und das immer noch ist, der hat schon gewusst, warum. Aber andere Funktionäre, die halt zu dem Euroflügel gehören von der SP, sehen das ein bisschen anders. Aber es ist wirklich pervers aus Sicht der Gewerkschaftsmitglieder, die eigentlich finden, ja, eben, wir haben doch Gewerkschaften, damit die uns schützen vor Lohndumping, ist das ganz pervers. Europa ist wichtiger als euren Lohn. Das müsst ihr euch merken, ihr Gewerkschaftsmitglieder. Europa ist viel, viel wichtiger. Das ist so ein irrsinniges Projekt. Spielt gar keine Rolle, ob ihr nachher nichts mehr verdient. Spielt keine Rolle. Es ist so ein gutes Projekt. Na gut, also wenn wir schauen, wie das weitergeht. Ein anderes Thema, auch wieder EU, ja, wo auch ein bisschen zeigt, den doppelten Standard, den die EU hat. Es geht um EU-Richter, die ein gutes Leben haben, Dominik.
Ja, also die würden dann im Fall von einem Streit zwischen der Schweiz und der EU, würde deren ihre Rechtsauslegung würde dann vom Schiedsgericht angewendet werden. Darum, das Schiedsgericht ist nur fake, oder? Es muss die Rechtsanwendung von dem EuGH anwenden und wenn es keine gibt, muss man sie fragen. Und dann würden wir die Richterinnen und Richter fragen, das ist von jedem Land einen und dann gibt es auch noch die sogenannte Generalanwälte, die die Richter unterstützen. Jetzt hat ein Kollektiv von Investigativjournalisten herausgefunden, ja, was die so nebenbei machen. Also die 40% der Richter und Generalanwälte haben Finanzinteressen deklariert. Insbesondere dann, wenn die Journalisten anfangen zu recherchieren, haben sie plötzlich neue Sachen noch deklariert. Sie haben finanzielle Beteiligungen an 124 Unternehmen, unter anderem Öl- und Gaskonzern, Luftfahrtunternehmen, Boeing, Airbus, Total, Repsol, aber am allerhäufigsten im Finanzsektor, Erste Bank, Swedbank, Bank of Valletta. Das ist sicher gut. Die machen sicher coole Geschäfte auf Malta. Die Hälfte von, also es gibt derjenigen, die ein bisschen speziell sind, die Hälfte von allen deklarierten finanziellen Interessen entfällt auf 5 Richter, auf eine Malteserin, ein Est, eine Finnin und eine Dame aus Deutschland und ein Mann aus Österreich. Das machen sie so nebenbei. Und das Verrückte ist auch noch, man schaut dann noch ein bisschen genauer. Weißt du, wie werden die nominiert? Das sind jedes Land nominiert da. Und da gibt es ein geheimes Komitee, das dann die Auswahl macht, oder? Und du kannst wieder gewählt werden. Und das ist natürlich klar, dann tust du nie gegen dein Land entscheiden. Und man hat auch ziemlich viele Fälle gefunden. Weißt du, wo wirklich zum Beispiel der luxemburgische Richter eine Steuerstreitigkeit zwischen Luxemburg und der EU entschieden hat? Natürlich zugunsten von Luxemburg. Und der hat ausgerechnet auch noch irgendeinen grossen Verdienstorden des Grossherzogtums Luxemburg bekommen. Also, das ist, weißt du, die spielen, sie sind ein unabhängiges, ein wunderbar, grossartiges Gericht. Sie sind es eben nicht. Und auch in der Schweiz gibt es so Leute, die immer sagen, der EuGH, das ist eine sehr seriöse Institution und so weiter. Sie sind es offensichtlich nicht.
Das ist eine interessante Frage. Wir haben ja, wenn es mir recht ist, immer noch das Ordensverbot, oder? Ich glaube, wir dürfen nicht Orden annehmen von ausländischen Mächten in der Schweiz, soviel ich weiss, oder? Also 1848 war das der Fall gewesen. Heute glaube ich, ich weiss es nicht, wie heute der Stand ist, aber falls das immer noch ein Verbot ist, nimmt mich dann Wunder, wie die Leute, die, wenn wir dann mal EU-Mitglied sind, wie gewisse Leute ja unbedingt wollen, ob denn die dürfen Orden annehmen oder nicht, wahrscheinlich nicht. Aber das wäre natürlich schon traurig, das würde uns schon sehr leid tun.
Also mindestens der Alain Berset nimmt die ganze Zeit Orden an. Also ich habe das gesehen von San Marino.
Da müssen wir mal schauen, ist das in der Verfassung? Wieso ist das draussen?
Es ist glaube ich nicht mehr in der Verfassung. Es gilt glaube ich höchstens noch für Amtsträger, oder? Und der Alain Berset ist kein Amtsträger von der Eidgenossenschaft mehr. Und ich finde es einfach
aber
auch
so unanständig. Als Richter aber schon, he? Als Richter natürlich schon. Aber hat nicht auch der Franka Meyer das Bundesverdienstkreuz bekommen?
Ja, ja, ziemlich sicher.
Ich glaube es, gell? Aber ja. Da hätte er wahrscheinlich auch dürfen, weil er Journalist ist und nicht Politiker, genau. Und nicht Amtsträger. Gut, ja, noch eine grosse Überraschung natürlich wieder, was den Iran-Krieg betrifft, oder vielleicht eben gar nicht so eine grosse Überraschung. Die Amerikaner haben 80 Angriffe wieder geflogen auf den Iran, nachdem Iran wieder Tanker angegriffen hat in der Strasse von Hormuz. Und der Donald Trump, der ist jetzt am NATO-Gipfel in Ankara, hat sofort gesagt, jetzt ist fertig, der Ceasefire, also der Waffenstillstand ist aufgehoben. Beim Donald Trump weiss man nie, was gilt. Das ist immer hin und her. Aber es tut eigentlich das bestätigen oder das zeigen, was ich immer gehofft habe. Und du glaubst auch, Dominik, dass der Waffenstillstand einfach nicht gehalten wird. Weil, Gott sei Dank, die Iraner so dumm sind und das Gefühl haben, sie können noch lange spielen mit den Amerikanern. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Ja, ich glaube halt wirklich, die Iraner, also sie wollen am Schluss ja einfach die Vernichtung von Israel, sie wollen die Vernichtung von vom Westen, sie sehen in diesem Krieg klar eine Auseinandersetzung, eine grosse zwischen dem Christentum und dem Islam, zwischen dem Westen und dem Iran. Sie sind derart, also nicht sie, die Iranerinnen und Iraner, natürlich ist es da die Mullah-Regierung, sie sieht das als ihren grossen Kampf, auch wo sie von Allah verpflichtet sind. Du kannst mit denen keinen wirklichen Waffenstillstand finden. Sie wollen auch unbedingt nukleare Waffen für den grossen Kampf. Sie wollen die Anreicherung von diesem Kampf. Es ist einfach, man hat so gespielt mit den Amerikanern und man hat gespielt mit dem Donald Trump, weil er natürlich wirtschaftlich unter Druck ist, oder? Wenn die Ölpreise so steigt, dann wird das schwierig für seine Midterms im Herbst, wo schon gleich sind. Ich glaube auch, das kann man nicht mehr ändern irgendwie. Das wird problematisch und so weiter. Aber jetzt hat man wieder mal Gas gegeben, aber wohin soll das führen? Das frage ich mich. Du kannst am Schluss vom Tag nur einfach so aus der Luft, du kannst immer wieder etwas bombardieren. Man muss eine andere Lösung haben, also man muss irgendwie halt richtig halt, ich weiß auch nicht, Boots on the ground, also man muss vielleicht halt Soldaten einsetzen. Das will der Donald Trump auf keinen Fall. Das kann er auch nicht brauchen, irgendwelche Leichensärge, wo heimgeflogen werden. Das ist sicher nicht das, was er jetzt will. Aber trotzdem, das Problem, Iran, kannst du nicht lösen mit Netzi und irgendeinem Vertrag. Das hat auch schon Barack Obama probiert und der Vertrag war ja sehr schlimm gewesen, hat ja nichts gebracht.
Gut, ich muss sagen, ich tue da meine Meinung wieder ein bisschen anpassen. Ich habe mittlerweile gesagt, er sagt, der schlechteste Präsident seit 1776 hat mich so aufgeregt, den Waffenstillstand und das Abkommen, das in Aussicht gestellt worden ist, das ich gefunden habe, die Amerikaner gehen dem Iraner enorm nach. Jetzt muss ich sagen, ja, vielleicht war es sogar eine Strategie von Donald Trump, weil er die Iraner vielleicht richtig eingeschätzt hat, dass die nämlich ein Regime haben, das sich gar nicht einigen kann, intern, ob man jetzt wirklich Waffenstillstand schliessen soll oder nicht. Und das alles führt dazu, dass Iran eigentlich immer in der Defensive ist, weil die Zeit läuft nicht davon. Sie haben wirtschaftliche Probleme, sie haben militärische Probleme, sie haben natürlich politische Probleme, wie gesagt, uneinig. Und es könnte sein, dass die Strategie von Donald Trump, die im Prinzip ein bisschen heisst, immer wieder ein bisschen Druck machen, dann wieder lieb sein, dann wieder Druck machen, dann wieder ein bisschen würgen und dann wieder ein bisschen streicheln, dass das vielleicht könnte aufgehen, dass er recht hat, dass die Mullahs so destabilisiert werden, dass das Regime, und ich meine, man muss sehen, jeder Schlag der Amerikaner, jeder militärische Schlag ist ein Problem für die, weil sie haben fast keine Möglichkeiten mehr, sich wirklich zu wehren. Und von dem her muss ich sagen, vielleicht kommt das gleich noch besser, als man gedacht hat oder als ich gedacht habe. Aber wie recht du hast, was Midterms betrifft, glaube ich auch. Also, die hat das auch so verloren. Und das wird sehr heikel. Ja, mal schauen. Ein anderes Thema ist gleichzeitig, es geht ein bisschen um die Kriege, die überall aufbranden. Interessante Aussage von einem Berater von Putin. Dominik, was ist dort vermerken.
Auch dort haben wir ein Regime, das unter Druck ist. Und die grosse Frage ist ja, wie auch dort mit der Energie, also mit der Ukraine, tun ja erfolgreich Ölraffinerien, Ölpipelines bombardieren, respektive mit Drohnen beschädigen. Und die Frage ist wirklich, wie reagiert so ein Regime, wenn sie unter Druck geraten, oder? So wie die Iraner zwischendurch immer wieder zurückschlagen, in Russland mehr oder weniger jede Nacht weiterhin Bombardement von Zivilen. Gebäude mit zivilen Toten. Also alles ist ein Verstoss gegen alles, was Kriegsvölkerrecht eigentlich ist, muss man schon mal wieder mal sagen. Und der Nikolai Patruschew hat jetzt ausgerechnet wenige Tage vor dem Staatsfeiertag von Litauen unglaubliche Drohungen ausgesprochen. Er ist ein bisschen bekannt als einer, der immer ein bisschen über die Stränge haut. Oder man könnte sagen, ja, das ist immer der. Aber er sagt auch, was Sache ist. Oder für ihn, auch da, die Auseinandersetzung mit der Ukraine ist ein großer Krieg zwischen den Nazis in Westeuropa, so sagt er es, und Russland. Es ist sozusagen die Wiederholung vom grossen Vaterländischen Krieg, vom Zweiten Weltkrieg, so wie er wird er genannt in Russland. Und er zählt alle dazu. Also er sagt, 11 Länder, Italien, Rumänien, Ungarn, Finnland, Slowakei, Frankreich, Kroatien, Spanien, Dänemark, Holland, die haben schon damals, gegen Russland kämpft. Die Hälfte der SS-Divisionen sind von so Kollaborateuren bestückt gewesen. Und sogar die neutralen Staaten, Schweden, Schweiz, nennt er auch, Portugal und Irland, also das sind eben auch Pro-Nazi-Kollaborateure. Jetzt kann man sagen, das ist derart durchgeknallt. Aber er ist einer der engsten Berater von Putin und er droht eben, man müsse das Baltikum halt erobern, das gehöre zu Russland. Insbesondere eben Litauen. Das ist nur ein Problem und man müsse da für Ruhe sorgen in diesen Ländern. Auch Polen tut er bedrohen. Auch er rechtfertigt zum Beispiel 1968 die Invasion von Tschechoslowakei und 1956 in Ungarn. Da hätte ich einfach Russland müssen, oder die Sowjetunion müssen für Ordnung sorgen. Das ist derart durchgeknallt. Aber man muss es ernst nehmen, weil die Gedanken die sind in Moskau offenbar rum und er sagt es offen.
Genau, gut, es ist auch da natürlich ein bisschen ähnlich wie Donald Trump, es ist auch viel Propaganda. Man will natürlich auch ein bisschen den Leuten im Westen ein bisschen Angst machen und das auch ein bisschen übertreiben. Aber ich sehe das auch so, es geht ja letztlich immer um die Wiederherstellung von der Sowjetunion. Das ist eindeutig, das ist beim Putin offensichtlich die alte Macht und Reputation von dieser Sowjetunion, dem trauert er noch. Er sagt es ja auf. Er hat ja immer gesagt, die Sowjetunion, der Zusammenbruch von der Sowjetunion ist die grösste, glaube geopolitische Katastrophe vom 20. Jahrhundert. Also er leidet unter dem nach wie vor. Wie weit das er geht, wissen wir nicht, aber es zeigt ein bisschen, wie sein Umfeld denkt. Und ich meine, die ganze Nazi-Verschwörung. Klar, das macht man ja im Westen auch. Immer wenn irgendetwas einem nicht passt, sind es Nazis. Das ist ja einfach die Formel für alles, was schief läuft. Wenn du irgendwie gegen, ich weiß auch nicht, gegen Zigarettenrauchen, für Zigarettenrauchen bist du ein Nazi. Und wenn du die ÖV nicht gut findest, bist du auch ein Nazi. Bist immer ein Nazi heute mittlerweile. Also von dem her sind die Russen nicht besser als wir. Aber du hast vollkommen recht, das muss man ernst nehmen. Gut, das war es gewesen, Bern einfach an dem 8. Juli 2026, damit von uns im Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, wie immer gilt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch